ARD.
Also ich falle jetzt im Spiel jetzt nicht immer großartig auf oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt 1-2 einen Sololauf loslegt oder irgendwie. Auf einmal reicht es nicht mehr, einfach nur groß zu sein in der U19 und jedes Kopfballduell zu gewinnen. Auf einmal stehen da dann irgendwelche, so in Anführungszeichen, richtige Männer, so 28, 30-Jährige, die dir halt so einen Bodycheck unten geben, wo du halt erstmal gefühlt dann 5 Meter wegfliegst. Man braucht so ein bisschen, um auch reinzukommen. Ne? Also so dieses plötzlich in der Startelf zu stehen, auch im Fokus mehr zu sein. Da muss man natürlich auch sich so ein bisschen so Mut antrainieren.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Da sind wir wieder, nur der FCK, der SWR Sport Podcast und Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Wir müssen noch ein bisschen was richtigstellen, denn der letzte Podcast mit Sepp Stabel, das war der 100. Podcast, nur der FCK.
Kann man ganz mal klatschen.
Haben wir ganz vergessen. Und wir begrüßen zum 101. Podcast, nur der FCK, hier im Studio, Julian Niehaus. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sebastian, Julian Niehaus, den hatten wir noch gar nicht, ne? Obwohl er schon im dritten Jahr sogar schon beim FCK ist.
Hatten wir noch nicht, aber Niehaus hatten wir sowieso nicht. Aber das wäre auch eine der ersten Fragen gewesen, weil ich glaube, das wird auch echt oft falsch gemacht, sehr oder der Nachname? Also was, jetzt kannst du ein für alle Mal klarstellen, wie der Name richtig ausgesprochen wird.
Niehaus, einfach Niehaus. Also quasi ich weiß nicht, warum da ein IE und ein UE und es ist kein Ü, es ist einfach, ich glaube, es kommt aus dem Holländischen.
Wollte ich gerade sagen, ne? Hat so ein bisschen...
Ja, habt jetzt keine Niehaus direkten Verwandten da, weil der Name wird wahrscheinlich irgendwo daherkommen.
Ist also jeder zweite Kommentator macht das auch immer irgendwie falsch.
Ich habe schon viele Sachen gehört, auch selbst bis zu Neuhaus, was natürlich auch schön ist, aber so weit ist es
dann gibt's
nicht.
Ja auch noch an. Erste Frage natürlich, wie geht's dir? Du hast die zwei letzten Spiele Pokal und auch in der Liga verpasst, hast ein bisschen Magen-Darm. Wie geht's dir?
Jetzt wieder super. Ich glaube, also noch ein bisschen schlapp vielleicht, so ein bisschen muss noch so ein bisschen alles kommen. Das hat einen doch schon ziemlich zurückgeworfen. Dann 3 Tage lag ich wirklich mit Magenkrämpfen und nicht viel zu mir genommen, sondern nur Sachen rausgelassen. War ich zu Hause und dann ja auch einige Kilos verloren in der Zeit und ist jetzt schon alles anstrengend gewesen. Den ersten Tag, wo ich wieder so ein bisschen langsam joggen war, da haben dann auch 20, 25 Minuten, da dachte ich, das wären 3-4 Stunden gewesen. Aber ja, es kommt alles jetzt wieder.
Ist aber auch ganz gut, wenn man sich so ein bisschen separiert. Ne? Ansteckungsgefahr bei sowas ist ja auch da.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Hat aber sonst in der Mannschaft keinen erwischt.
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Also, okay. Ja. Dann sind ja die meisten wieder fit für das letzte Spiel in diesem Jahr. Und Julian, es wird langsam Zeit, so ein bisschen, wie heißt dieses Modewort Turnaround, Sebastian, glaube ich, ist der Begriff.
Den Bock umstoßen.
Das ist auf gut Deutsch,
ja,
genau.
Das ist auf gut Deutsch.
Es gibt noch eine Chance in diesem Jahr, Braunschweig, und das ist so ein, ist ja auch eine Mannschaft, die unten drin ist, die aber jetzt deutlich gewonnen hat nach Rückstand in Wien, Wiesbaden. Wie ist die Stimmungslage in der Mannschaft vor diesem Kick?
Ja, die Stimmung ist eigentlich ziemlich gut. Also mit dem neuen Trainer, Euphorie, bisschen gute Laune reinbringen, ist natürlich immer schwer, auch in so einer kurzen Zeit. Ich glaube, die Winterpause wird uns insgesamt gut tun, um mal kurz abzuschalten, aber dann auch nochmal so ein bisschen so neu zu regenerieren. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf dieses letzte Spiel konzentrieren gegen Braunschweig. Also das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich glaube, wir spielen auswärts bei einer Mannschaft. Ich habe jetzt das fünfte Mal, dass ich jetzt gegen sie spiele, noch nicht einmal gewonnen.
Oh.
Wir haben in der dritten Liga 2-mal unentschieden gespielt. Stimmt. Letztes Jahr in der zweiten Liga unentschieden und verloren. Also Das wird ganz schwierig, schwieriger Boden bestimmt auch. Wir müssen da alles geben und es wird ein enges Spiel.
Geht der neue Trainer da anders ran als der alte, wenn es um die Spielvorbereitung geht? Ich denke, jeder hat da so seine kleine Eigenart, obwohl es geht ja immer nur um Fußball.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch keine Spielvorbereitung bei ihm gehabt.
Ach so, stimmt. Du hast ja die 2 Spiele verpasst.
Ich war ja die letzte Woche raus, deswegen ist jetzt auch eigentlich heute erst meine 2. Trainingseinheit bei ihm gewesen. Deswegen kann ich noch gar nicht so viel sagen, aber klar, jeder Trainer hat ein bisschen andere Ideen, ein bisschen andere Art, an ein Spiel ranzugehen. Das war ja schon damals von Antwerpen auf Schuster anders bei mir jetzt. Jetzt ist es natürlich auch wieder anders. Aber das wird sich alles einspielen und daran wird man sich auch dann gewöhnen.
Wie war es denn für dich, die letzten Spiele zugucken zu müssen? Also ich meine, dir ging es eh schon nicht so gut und nach den Spielen wahrscheinlich auch nicht.
Ja gut, Pokalspiel war natürlich super. Aber insgesamt ist natürlich immer als Fußballer scheiße, wenn man einfach zu Hause sitzt und zugucken muss, weil man sich natürlich auch gerne gespielt hätte vor 50.000 zu Hause. Ja, aber wir haben das Spiel gewonnen gegen Nürnberg, sind eine Runde weiter. Das ist alles, was zählt. Und dann leider gegen Hertha unglücklich. Ich glaube, wir hätten mehr verdient gehabt dann von den Punkten her. Unglücklich verloren. Man will der Mannschaft immer helfen, aber in dem Moment ging es bei mir persönlich einfach nicht. Und jetzt müssen wir schauen, ob es gegen Braunschweig, wie weit es da ist.
Ich komme mal kurz nochmal zu Hertha zurück. Erste Halbzeit fand ich sehr gut eigentlich. Da hattet ihr alles im Griff. Wir wollen nochmal Dimitrios Gramotzis, den neuen Coach, hören, was er da am Sonntag nach der Partie gesagt hat.
Ja, ich denke schon, dass auch diese Art und Weise, wie dann Hertha auch im Spiel war, auch mit uns zu tun hatte. Dass wir sie auch nicht zum Atmen haben kommen lassen. Dass sie nicht die Möglichkeit hatten, ihr Spiel aufzuziehen. Und das ist ein Kompliment an unsere Jungs. Das habe ich denen heute Morgen auch gesagt. Und daran müssen wir anknüpfen und dann natürlich ja, die Gegentore, die wir dann bekommen, ja, diese Sachen einfach zu vermeiden. Denn mir tut es einfach leid, wenn eine Mannschaft, wenn unsere Jungs sich 90 Minuten auf gut Deutsch den Hintern aufreißen auf dem Platz und dann durch zwei Aktionen ja, ihr ganzes Spiel so ein bisschen ja, in der Öffentlichkeit kaputt aussieht. Und das müssen wir einfach vermeiden.
Ja, Spiel sah kaputt aus. Was er aber auch anspricht, die Körpersprache und auch der Wille, der war über 90 Minuten da und dann zwei Standardtore. Ne?
Also ich sag mal, das Erste ist ja auch, also wann fängst du dir ein Fallrückzieher-Tor? Also ja, das
macht er gut, ne?
Da hat der Florian Niederlechner sogar gesagt, das ist mit Abstand das schönste Tor, was er je geschossen hat.
Das glaube ich ihm auch. Und das Zweite ist halt auch wieder so, klar, der darf halt da nicht durchkommen, aber das ist so ein bisschen so ein, ja, nicht Billardtor, sondern einfach so ein unglückliches.
Dann
ja.
Steht, also er kommt dann noch, wird dann gehalten auf der Linie, dann abgefälscht, dann landet er genau beim Verteidiger von denen. Mhm. Und es ist halt schwierig. Also ich glaube, die erste Halbzeit hatten die keinen einzigen Torschuss richtig. Wir haben super gestanden, genau so, wie es der Trainer gesagt hat. Also wir haben gut gestanden, wir haben aggressiv dagegen gespielt. Die haben ja nichts hinbekommen gefühlt. Klar wechseln die dann, aber auch nach den Wechseln, das, ja. Ich glaube, die rote Karte war so ein bisschen so vor allem der Knackpunkt das an dem Spiel. Bitter, ja. Aber selbst mit der roten Karte, so viel haben wir jetzt trotzdem nicht wirklich zugelassen. Also klar, kannst du mal nicht verweilen. Ich glaube, der Kenny hat aus 20 Metern einmal geschossen, wo Kralle den gut hält. Aber sonst, du musst halt die Standards dann verteidigen. Also Standards ist halt, in solchen Spielen darfst du halt nach Standards keine Gegentor bekommen. Das ist halt einfach, vor allem wenn man ja weiß, dass der Rese einen weiten Einwurf hat, es ist sehr schwer zu verteidigen. Vor allem wenn die auch dann am ersten Pfosten verlängert werden, ist so ein bisschen manchmal, ich sage jetzt nicht eine Glückssache, aber du kannst so eng dran sein, wie du willst, weil wenn er halt genau dahin kommt, wo der Gegenspieler steht, dann hast du halt manchmal einfach Pech.
Rote Karte war für mich einer dieser Faktoren. Klar, Unterzahl hat man dann auch gemerkt, aber der andere war für mich auch Touré, der raus musste, weil der hat meiner Meinung nach ein super Spiel gemacht, hat auch den Treffer erzielt und hat so ein bisschen auch Ordnung in diese Mannschaft gebracht. Merkt man das, dass er ein wirklich sehr erfahrener Spieler ist? Ich denke, also wir Reporter haben das gemerkt. Also der tut euch richtig gut, habe ich den Eindruck.
Klar, ich glaube, Alma hat die Euroleague gewonnen vor 2 Jahren noch mit Frankfurt, hat da, glaube ich, jedes Spiel gemacht fast. Er ist ein super Typ, super Spieler, ist auch gut in der Mannschaft integriert. Das klappt alles super, leider jetzt angeschlagen. Dass das wehtut, wenn er fehlt, ist ganz klar. Seine Erfahrung, seine Ruhe am Ball, seine Ideen, auch sein Zweikampfverhalten. Natürlich merkt man, dass er da schon höher gespielt hat. Man hat am Anfang, also ihr jetzt nicht direkt vielleicht, weil ich es nicht gesehen habe, aber am Anfang auch gemerkt, dass er eine gewisse Zeit keinen Verein hatte. So ein bisschen so diese Fitness und das alles, das musst du natürlich auch wiederbekommen, weil das bekommst du halt nur über Spiele. Und deswegen, aber jetzt, wenn er voll da ist und wenn er da ist, dann hilft er uns ungemein.
Ist er denn wieder so weit, dass er in den Kader kann? Wie schätzt du das ein? Ich meine, das werden wir natürlich erst kurz vorher wahrscheinlich erfahren, aber sind die Jungs wieder im Training, auch Ragnar Ache, oder sind die immer noch ein bisschen...
Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber heute mittrainiert haben sie nicht.
Okay.
Also die waren nicht im Mannschaftstraining, individuell ja, aber nicht im Mannschaftstraining.
Das war ja aber bei Ragnar, glaube ich, in letzter Zeit auch schon so.
Also das heißt auch nicht viel, also das ist dann... Er kann dann morgen, kann auch gefühlt nur individuell trainieren und dann am Abschlusstraining dabei sein. Das ist.
Manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, bin ich sogar schon auch drauf angesprochen worden in einem anderen Podcast, ob es nicht dann besser wäre, dass so jemand wie Ragnar Ache dann einfach sagt, okay, dieses eine Spiel in Braunschweig ist zwar wichtig, aber dann setze ich da nochmal aus und gucke, dass ich über die Winterpause komplett fit werde. Weil das ist ja, ne, wenn du so angeschlagen bist, das ist auch einfach, das ist eklig, oder? Zu der Jahreszeit auswärts in Braunschweig, das Wetter ist nicht gut, der Platz ist tief. Klar, also das ist halt, wenn du angeschlagen bist, nochmal ein bisschen ekliger.
Natürlich, aber ich glaube, auch Ragnar, genauso wie jeder andere von uns, der will spielen, ist jetzt keiner, der sich da sagt so, ja, nee, heute eher nicht so mal. Also das passt irgendwie auch nicht in unsere Truppe rein. Da will jeder, gibt da Vollgas, jeder will spielen. Natürlich muss man auch sagen, dass die Spieler dann auch reif genug sind und weit genug sind zu sagen, ey, es geht vielleicht heute nicht so, es zieht zu sehr. Ich würde der Mannschaft nicht unbedingt helfen, wenn ich da vielleicht nur in 5 Minuten spiele und dann wieder raus bin. Deswegen, das können die Jungs selber mit den Ärzten zusammen sehr gut auch einschätzen. Und wie es dann am Wochenende aussieht, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen.
Jetzt muss ich direkt mal in bester defensiver Mittelfeldspieler-Manier reingerätschen, das erste Mal, weil wir super viele Fanfragen auch dieses Mal wieder haben. Oh. Vielen, vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben über X, über Instagram, über unseren Newsletter. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer ganz einfachen, leichten Frage an, die auch mehrfach kam, unter anderem vom Alex from Galax und von Thorsten Meyer auch. Wann verlängerst du?
Ja, vertragliche Sachen, ja, ist jetzt schwierig darüber zu reden.
Da ist also dieses Thomas Hengen gehen eingeimpft bei den Jungs.
Verlängert habe ich noch nicht.
Ja, da kann ich
jetzt auch nicht mehr zu sagen.
Ich kann aber noch was hinten dran schicken, und zwar Michi 79 fragt, wo siehst du deine Zukunft? In KL oder in der Bundesliga?
Am liebsten beides, ne?
Beides in Kombination. Aber dann fragen wir anders, fühlst du dich wohl in Lautern?
Wohl fühle ich mich auf jeden Fall. Also es ist jetzt mein drittes Jahr jetzt hier. Auch Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn ich drüber nachdenke. Mit dem Aufstieg, auch mit den Jungs. Also ich verstehe mich richtig gut. Mit eigentlich so gut wie jedem in der Mannschaft auch. Klar, man ist jetzt nicht mit jedem so eng, dass man sich jetzt trifft oder sowas. Aber ich komme mit jedem sehr gut aus. Und ich fühle mich auf jeden Fall wohl hier. Das kann ich sagen. Ja.
Das finde ich sehr interessant, dass jeder, der hier im Podcast, also jeder Spieler, der hier zu Gast war, spricht dieses Mannschaftsgefüge an. Das ist ja auch nicht immer so. Es gibt ja oft, ist die Rede von Grüppchenbildung und hier und da. Natürlich bilden sich da immer mal wieder Gruppen. Das ist ja ganz logisch in der Mannschaft. Aber euer Verständnis untereinander, das sieht man ja auch auf dem Platz. Das ist in jeder Sekunde eigentlich vorhanden.
Ja, also ich war jetzt noch nicht in so vielen Profimannschaften, aber also ich kenne es ja auch oft, wenn man jetzt in die Jugend geht, da gibt es immer so verschiedene Grüppchen und dann verstehen sich da Leute oder viel auch, sagen wir es mal so, Neid auch unter Positionen, wer spielt, wer nicht spielt und so. Ich finde, das ist bei uns echt richtig stark. Da gibt's, also keine Ahnung, da könnte man jetzt gefühlt jeden mit jedem zusammensetzen und die würden sich gut miteinander verstehen, die würden miteinander essen gehen und was weiß ich. Also das ist echt bei uns in der Mannschaft extrem.
Zumal ja die Konkurrenz gerade jetzt in diesem Jahr auch im Kader auf einigen Positionen deutlich größer geworden ist.
Also Konkurrenzkampf, also ich glaube, jede Position ist doppelt sehr stark besetzt bei uns, mindestens. Für Leute, die spielen, ist natürlich immer dann alles in Ordnung, aber wenn du halt nicht spielst, ist es immer ekelhaft. Jeder will spielen, auch dann, also klar gönnt man das dann auch dem anderen, aber innerlich will natürlich jeder trotzdem lieber in der Startelf stehen.
Klar.
Weil es ist dann trotzdem klar, es ist ein Mannschaftssport, aber trotzdem will man natürlich individuell auch irgendwie dann seine Leistung bringen.
Die Kollegen von der Rhein-Pfalz haben mal einen Artikel über dich gemacht vor kurzem. Der stille Riese und Abräumer. Das war die Überschrift. Wie siehst du dich denn selbst auf dem Platz? Ich beobachte das ja auch öfter mal. Ich fand am Anfang auch, dass du sehr zurückhaltend warst, aber das hat sich auch so ein bisschen geändert. Du machst da schon die ein oder andere Ansage, oder?
Ja, also es liegt natürlich auch an der Position so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, weil man im defensiven Mittelfeld halt viel auch organisieren muss. Oder finde ich, dass man da viel organisieren sollte, wie jetzt wer auch mal dann anläuft oder wann Pressing-Auslöser oder alles Mögliche. Und ich glaube, dass das auch eine meiner Stärken ist, zum Beispiel auch so dieses, also ich falle jetzt im Spiel jetzt nicht immer großartig auf oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt 1-2 einen Sololauf loslegt oder irgendwie. Deswegen, also auch einfach über so Cleverness, über wie läuft man wann an, wann presst man, wann nicht und sowas, also bei sowas übernehme ich dann mehr so die Rolle.
Aber was auf jeden Fall auch den Fans aufgefallen ist, ist, dass du schon eine Entwicklung auf jeden Fall durchgemacht hast. Zum Beispiel auch Thulke schreibt und fragt, meiner Meinung nach hast du im letzten Jahr vor allem technisch einen großen Sprung gemacht. Hast du das speziell trainiert?
Erstmal ein Dankeschön. speziell trainiert? Nee, ich glaube einfach, ich habe in der Drittligasaison jetzt, sagen wir, nicht so viel gespielt. Vor allem, also von Anfang an, glaube ich, nur 2-mal in der ganzen Saison. Dann kam der Trainerwechsel, dann hat der Trainer mir viel Vertrauen geschenkt, auch nach schwierigen Spielen, wie zum Beispiel, ich glaube, auswärts in Kiel, 2. Spieltag, an 2 Gegentoren schuld gewesen nach der Ecke, da hat der Rehse gegen mich 2 Kopfballtore gemacht, darf natürlich nicht passieren mit 1,95 Meter, aber trotzdem das Vertrauen bekommen, weiterhin zu spielen, dass man am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so, also man braucht so ein bisschen, um auch reinzukommen, also so dieses plötzlich in der Startelf zu stehen, immer in diesen, auch im Fokus mehr zu sein, da muss man natürlich auch sich so ein bisschen so Mut antrainieren und auch so ein bisschen Mut bekommen, auch in den Spielen dann. Ich sehe es auch so, dass ich sozusagen mich immer weiterentwickelt habe. Ich sehe aber auch, dass es noch eine weitere Entwicklung geben wird, hoffentlich bei mir.
Vielleicht auch in der Offensive mit 1,95, 44 Zweitligaspiele, 3 Treffer. Einer in dieser Saison in Osnabrück. Ja. Würdest du lieber auch gerne bei Standards vielleicht auch mal versuchen mit nach vorne? Gut, da sind immer so ganz ziemlich viele Jungs, die sich da nach vorne mogeln. Oder ist das abgesprochen, dass du dann ein bisschen mehr absicherst? Denn?
Ja, es ist halt, also wenn wir Dreierkette spielen, haben wir drei Innenverteidiger plus dann noch den Stürmer, das sind dann schon vier. Und ich bin zwar ziemlich groß, ich habe aber jetzt noch nicht das Top-Timing und das beste Kopfballspiel. Da sind die anderen einfach noch weiter und reifer und daran zum Beispiel muss ich arbeiten auch, unter anderem. Weil Größe alleine reicht auch manchmal nicht, wenn du einfach, keine Ahnung, wir nehmen jetzt das Beispiel, wir spielen gegen Braunschweig, er ist zwar verletzt, aber so ein Anthony Uja, der ist jetzt nicht wirklich groß, aber der hat ein unfassbares Timing beim Kopfballspiel. Und deswegen, ja, das ist zum Beispiel eine Sache, an der ich noch arbeiten muss. Dann stehe ich da auch vielleicht mehr im Mittelpunkt oder bin mehr Zielspieler bei diesen Aktionen.
Aber dass du dich auch noch entwickeln kannst, bringt ja allein schon die Tatsache deines Alters mit sich. Dazu gab es nämlich auch eine Frage, wie lebt es sich als kaderjüngster Spieler in einer Profimannschaft? Oh. Und wie fördert dich der Verein in deiner persönlichen und sportlichen Weiterentwicklung? Man muss dazu sagen, du bist 22.
Ich bin 22. Eigentlich, also ich bin jung so, aber nicht so jung eigentlich. Also ich bin jetzt kein 18-jähriges Juweltalent mehr.
Das stimmt. Und es gibt auch noch ein paar Jungs, die öfter mal bei euch noch mittrainieren, die auch vielleicht noch ein bisschen jünger sind. Ja. Aber sag mal, zum festen Stamm des Profikaders, wenn man den nimmt, dann bist du der Jüngste. Ja. Also, wie geht's dir damit?
Ich bekomme da leider ab und zu immer noch so ein paar Sprüche natürlich von den älteren.
Bambi oder sowas, ne?
Ja, aber so, also keine Ahnung, das ist immer so ein bisschen, also ich fühle mich nicht so, als wenn ich der Jüngste in der Mannschaft wäre, trotzdem bin ich es auch auf dem Papier, muss dann auch die, in Anführungsstrichen, Drecksarbeit häufiger machen, wie so Bälle tragen und alles mögliche, weil ich halt einfach der Jüngste bin.
Gibt's
halt,
doch nicht mehr,
ist
oder?
Ist halt, ja, also, doch. Ist immer, wird im Fußball auch immer so bleiben wahrscheinlich.
Ach so, Hütchen aufstellen, einsammeln und so, also einsammeln
vor allem, ja? Die Sachen so, dafür sorgen, dass die Bälle, dass alles draußen ist, bin ich für verantwortlich, dass die Sachen eingesammelt werden nach dem Training, dass alle reinkommen, sowas alles halt, macht keinen Spaß, Tore wegtragen, alles mögliche. Müssen ja immer die jüngeren Spieler machen und bin ich natürlich als Jüngster dann mit dabei. Ja, und ich habe jetzt die Frage nicht mehr so richtig im Kopf.
Wie fördert dich der Verein in deiner persönlichen und sportlichen Weiterentwicklung?
Ja, fördert mich, indem ich spiele, indem ich mein Bestes gebe im Training, indem er mich aber auch, also auch jetzt die Trainer auch Ansprüche an mich haben, die sie von mir erwarten, die ich auch umsetzen soll, ob es jetzt auch im krafttechnischen Bereich, also im Kraftbereich ist, also körperlich, aber auch im Spiel, also gibt's, natürlich werde ich hier sehr gut gefördert.
Irgendwie ist es ja auch so kritisch oder tragisch, wie es dann oft für die Trainer ist und für die Fans, für das Umfeld. Aber als Spieler ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass man auch mal verschiedene Trainer hat, ne? Weil man ja natürlich dann unterschiedliche Einflüsse kriegt.
Auf jeden Fall, klar. Jeder Trainer setzt auch ein bisschen auf andere Sachen, hat andere Spielideen, fordert auch im Training andere Dinge. Man hat auch man hat natürlich andere Trainingsformen auch. Also das ist, auf Dauer hilft es einem natürlich, wenn du halt verschiedene Ideen hast und so verschiedene, sagen wir mal, Ansprüche von den Trainern dann auch umsetzen musst, dann wirst du variabler und bist dann auch vielleicht so ein bisschen für einen neuen Trainer dann schon wieder offener oder so, weil wird ja irgendwann wieder einen neuen Trainer bei irgendeinem Verein dann irgendwie geben und so ist das.
Kann aber auch sein, dass der neue Trainer plötzlich nicht mehr auf einen steht. Ne?
Ja, das ist halt auch das Risiko. Also natürlich, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt und der hat da jetzt irgendwie eine andere Spielidee oder der sagt jetzt zum Beispiel der Schuster, der hat ja, kann ich auch offen und ehrlich sagen, der hat ja auch viel auf mich gesetzt dann auch in Momenten, wo vielleicht einige gesagt haben, ja, weiß nicht, ob der Julian jetzt unbedingt spielen sollte, hat mir das Vertrauen geschenkt und ein anderer Trainer macht das vielleicht anders. Er hat dann vielleicht einen anderen Spieler oder andere Spieler, gibt ja immer mehrere, die er da eher vielleicht in der Startelf sieht oder die er dann er spielen lässt. Das ist halt, das ist so im Fußball.
Zu dieser Trainerthematik kamen auch echt einige Fragen rein. Deswegen passt das jetzt, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut. Mhm. Holger fragt zum Beispiel, wie unterscheidet sich das Training von Demi Kramotzes von dem von Dirk Schuster?
Wie gesagt, ich hatte erst zwei Trainingseinheiten unterm Trainer, deswegen kann ich noch nicht so viel sagen, aber man merkt natürlich schon, dass jetzt, also die Ideen, die der Trainer hat, die will er jetzt auch in kurzer Zeit natürlich jetzt schon fürs Braunschweig-Spiel auch schon ein bisschen so umsetzen, wie wir gegen den Ball arbeiten. Da machen wir auch andere, also man macht auch einfach andere Formen, also die Form hat man auch irgendwie alle schon irgendwann mal gemacht, ob in der Jugend oder irgendwie, aber jeder Trainer hat halt so seine Lieblingsübungen, so seine Routine und ich glaube, heute war öffentliches Training und gestern auch, wenn die Leute, die da waren, die Übungen gesehen haben, die haben wir jetzt zum Beispiel, glaube ich, im letzten Jahr nicht gemacht. Also es ist natürlich einfach anders von der Ideologie her.
Dazu habe ich auch noch eine Frage, weil es ist jetzt häufiger öffentliches Training. Ne? Also das
deutlich häufiger.
Das scheint Dimitrios doch ein bisschen anders zu machen als Dirk Schuster vorher. Ist euch das oder ist dir persönlich lieber, wenn da auch Leute stehen und ab und zu mal ein dummer Spruch oder auch eine Anforderung kommt im Training oder blendet man das völlig aus?
Ja, es wird mehr ausgeblendet. Also man guckt jetzt im Training direkt, jetzt nicht unbedingt da, also man reagiert jetzt nicht darauf, was die Fans da machen. So. Also das ist, so viele sind es dann jetzt auch nicht beim Training, dass man da jetzt irgendwie, da ist jetzt keine Stimmung oder sonst irgendwas. Ich glaube, beim Schuster war es so, dass wir immer, dienstags haben wir häufig immer zweimal trainiert und dann war, glaube ich, immer die zweite Einheit meistens immer öffentlich. Und da war dann sozusagen sehr großer Andrang bei dieser einen Einheit. Und jetzt, wenn ich jetzt auf den Plan geguckt habe, war, glaube ich, dass wir drei bis viermal die Woche öffentlich haben, dann gehe ich davon aus, dass es sich dann häufiger mehr so verteilt, dass vielleicht dann beim Schuster kamen dann vielleicht 100 Leute beim Eintraining und jetzt kommen dann gefühlt 25 sozusagen jeden Tag einmal. Und das ist dann,
Wo natürlich auch wieder Leute mitfahren, ist ins Trainingslager. Schön in die Türkei. Das ist ja auch Wahnsinn. Die Fans, ich meine, da kommen wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch kurz drauf. Nicht nur die Unterstützung im Stadion, sondern auch die Fans, die praktisch in jedes Trainingslager mitfahren. Das ist mittlerweile eine komplette Reisegruppe geworden.
Ja, schon lange.
Die
sind noch immer dieselben, also oder häufig dieselben, glaube ich. Das ist wirklich, als wir damals, also ich bin ja nach Lautern gekommen, da kam ich ja, also ich hatte mit Fans nichts zu tun, jetzt bei Gladbach 2 oder so, das hat ja nichts mit Fans zu tun. Deswegen, da war ich dann im Trainingslager in Mainz, auf einmal sind da Leute, die ihren Urlaub umgelegt haben, wie du es gerade gesagt hast, die sind dann, ja, sind wir hier, wir sind immer da, wo das Trainingslager ist. Selbst in die USA sind welche mitgekommen, das muss man sich mal überlegen, das ist eine Reise von, weiß ich nicht, 15 Stunden geführt, das ist unfassbar. Da sind wir auf dem Trainingsplatz und dann stehen da 10, 15, 20 Lautern-Fans mit so einer riesen Fahne und allem möglichen. Ich denke mir, oder im Stadion in, wo war das? Minneapolis, glaube ich, war das. Das sind einfach Fans von uns. Das ist schon, also, das ist Wahnsinn in Lautern.
Sind ja auch tatsächlich damals einige, die in den USA leben und den FCK noch aus ihrer Zeit hier aus Deutschland oder so kennen, dann extra da aus anderen Orten in der USA angereist.
Ja. Ist schon Wahnsinn. Ist schon wirklich Wahnsinn.
Aber lass mich gerade eine Frage, weil wir gerade beim Trainerthema waren, noch stellen. Nämlich Matthias Lange hat noch gefragt, wird ein Trainerwechsel innerhalb der Mannschaft aufgearbeitet und wenn ja, wie?
Aufgearbeitet, inwiefern jetzt?
Also naja, inwiefern ist das dann Thema, dass man sich vielleicht auch, würde ich mal sagen, mannschaftsintern irgendwie nochmal zusammensetzt und dann darüber spricht? Oder?
Ich glaube, dass bei mir war es jetzt der zweite Trainerwechsel. Ich glaube, die älteren Spieler haben zum Teil schon so viel erlebt. Das ist jetzt gar nicht mehr, also klar, es ist was Besonderes, ist auch was Neues so, aber jetzt nicht mehr so, also wir treffen uns jetzt nicht intern und bequatschen das jetzt irgendwie. Aber klar, natürlich, ich saß zu Hause. Wir hatten eigentlich um 15 Uhr oder 16 Uhr, glaube ich, war Training. Und dann, klar, geht da natürlich bei uns das Gegrübel los, so, ja, wer wird's, dann werden die Gerüchte da irgendwie reingestreut. Interessiert uns natürlich auch, wer es wird. Dann, ob wir jetzt gegen Magdeburg, wer der Trainer ist, wie es alles Mögliche. Wurde dann aber auch schnell dann beim Training sozusagen klipp und klar einmal kurz gesagt, wie es ausschaut. Ja, dann gibt's eine kurze Verabschiedung vom Trainer. Und das ist das Geschäft, glaube ich. Dann geht's 3 Tage später, steht dann der neue Trainer da. Oder 4 Tage waren es, glaube ich. Und dann geht's von null wieder los.
Ist schon krass, wie nüchtern das alles ablaufen muss, oder?
Du hast es ja Business. Eben gesagt, das ist halt Fußball. Die Jungen tragen die Hütchen, die Trainer werden gefeuert und wieder angestellt irgendwo anders. Also das ist das Geschäft.
Es ist, also
wir haben uns vor 2 Wochen hier mit Sepp Stabel unterhalten, der ja auch mal Trainer war beim 1. FC Kaiserslautern. Mein erster.
Regelmäßiger Trainingsgast übrigens.
Ja, und ich weiß tatsächlich, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, wie viele Trainer ich in dieser Zeit als Journalist da oben auf dem Berg gesehen habe. Ich glaube, das waren mindestens 50.
Und was auch dazu passt, was halt auch dazu passt, aber ich meine, man kennt halt das Geschäft. Ich meine, Dimitrios Kamotsis hat ja bei seinem Antritt auch gesagt, dass die Familie erstmal nicht mitzieht, weil man weiß ja, dass sowas auch endlich ist.
So ein Engagement. Ich glaube, Trainer wohnen ja auch häufig einfach im Hotel. Die wohnen sich ja gar keine Wohnung oder sonst irgendwas. Weil die ja dann ihr Zuhause oder ihren festen Wohnsitz haben die ja auch irgendwo anders dann meistens. Mhm. Und dann Trainer sein ist ein sehr ekliges Geschäft, sagen wir es mal so.
Wäre das was für dich nach der Karriere? Obwohl, wie gesagt, wir reden mit einem 22-Jährigen.
Hoffen wir erstmal, dass muss ich mal schauen.
Aber es gibt ja auch Ausnahmen. Ne? Ich meine, ich mache ja auch öfter mal Spiele von Mainz 05, wenn ich an Jürgen Klopp beispielsweise denke. Ja. Der war ja nicht nur in Mainz sehr lange, sondern auch in Dortmund, jetzt natürlich. In Liverpool. Klar. Es gibt tatsächlich Trainer wie Christian Streich oder Frank Schmidt. Das sind aber auch wirklich die Ausnahmen. Ich wollte noch mal fragen, wie wichtig ist es denn, dass jetzt auch nach dem Braunschweig-Spiel erstmal eine kleine Pause ist mit Trainingslager, mit dem neuen Coach, dass ihr tatsächlich mal so zusammenfindet, dass er dann für die Rückrunde geht ja los in St. Pauli, 20.01. Ist auch nicht so ganz einfach dann gegen Schalke. Wie wichtig sind diese Wochen, die ihr dann habt, mal, es sind ja nicht viele, mit dem neuen Trainer euch nochmal zusammenzufinden?
Ich glaube, enorm wichtig. Also der Trainer war jetzt da. Ich glaube, der hatte 2 Tage vor dem Spiel gegen Nürnberg. Und dann sitzen da halt 50.000 im Stadion und ich weiß nicht, wie viele vom Fernsehen und erwarten eigentlich gefühlt, dass da eine andere Mannschaft auf dem Feld steht. In 2 Tagen kannst du einer Mannschaft jetzt nichts, also da kannst du kurz so ein bisschen die Spielidee so beibringen, die er sozusagen umsetzen möchte, aber da kann er auch nicht viel machen. Genauso wie dann im Spiel jetzt gegen Hertha. Man hat natürlich schon ein bisschen was gesehen so, aber wirklich viel konnte er jetzt, wir haben nicht mal richtig trainiert in der Woche, also ich war zwar nicht da, aber du hast ja dann eine englische Woche gehabt, dann war noch mit Regeneration und mit allem möglichen. Jetzt haben wir die erste richtige Woche unterm Trainer, aber auch in Braunschweig kann man jetzt, also klar, wir haben schon so eine andere Spielidee, aber an sich kann man jetzt auch keine Weltveränderung da sehen. Deswegen glaube ich schon, dass dieses Trainingslager in der Türkei, aber auch dann die Wochen da drumherum, dass man sozusagen richtig so noch mehr so ein Team wird sozusagen, auch mit dem Trainer dann, dass man sozusagen seine Philosophie, die er hat, und dass man das sozusagen mehr umsetzt, dass er auch mehr sieht. Der kennt ja, also klar kennt er die Spieler, er guckt ja auch, also hat er auch selber gesagt, dass er viel auch Fußball geguckt hat und viel alles verfolgt hat, aber er muss ja auch selber so ein Gefühl dafür kriegen, wie er welchen Spieler sozusagen hat. Und das braucht seine Zeit auch. Mhm. Das kann man jetzt in 3-4 Tagen da jetzt kein Hexenwerk machen.
Wie ist das denn eigentlich? Ich meine, ihr müsst ja auch ein bisschen planen können. Winterpause ist auch nur überschaubar. Man will ja dann auch immer Urlaub machen, vielleicht wenigstens ein paar Tage. Ja. Wenn jetzt quasi auch so kurz vorher nochmal ein Trainerwechsel ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht gab es vorher vom alten Trainer schon eine Ansage, wie es im Winter läuft. Und dann kommt ein neuer und stellt es vielleicht auch nochmal auf den Kopf. Also wie
ist zum Glück ist so das? Geblieben. Ja? Ja, ist alles so geblieben. Also wir haben, glaube ich, am 2. Januar unseren Trainingsauftakt und am 3. ist dann Abflug in die Türkei. Mhm. Ich glaube, wie lange ist es jetzt? 2 Wochen dann? Ich glaube, die werden uns ziemlich gut tun, jedem Einzelnen.
Da gab es auch eine Frage von Carina bei Instagram, die fragt, wie verbringt er Weihnachten oder wohin geht es in Urlaub in der Winterpause?
Weihnachten erstmal, also ich fahre erstmal zu meiner Familie nach Hause, dann halt Weihnachten, das typische Weihnachten, Heiligabend, dann erster Weihnachtstag bei uns, zweiter Weihnachtstag bei der Familie von meiner Freundin. Und dann, ja, einfach so ein bisschen vielleicht ein paar Freunde auch sehen. Dann wollten wir haben überlegt, ob wir in Urlaub fahren, aber richtig lohnen über die 3-4 Tage dann, weil wir Weihnachten halt zu Hause sind. Danach lohnt es sich jetzt auch nicht wirklich da. Wir haben überlegt, ob wir vielleicht an Silvester dann kurz so einen 3-Tages-Trip in eine andere Stadt machen. Keine Ahnung, vielleicht nach Amsterdam. Aber ja, richtig geplant haben wir jetzt eigentlich nichts. Also es gibt auch viele, die in Urlaub fahren, aber die sind dann meistens halt über Weihnachten weg. Das muss man dann halt.
Und zur Familie nach Hause heißt das noch Münster?
Münster.
Lebt da? Ja, okay.
Münster,
wo du auch herkommst, die ersten Kickerversuche in der Jugend, bevor es dann nach Gladbach ging.
Genau.
Wann hast du denn damals gemerkt, Gladbach, du hast es eben mal angesprochen, 2. Mannschaft, wann hast denn du gemerkt, dass es vielleicht dann doch irgendwann noch höher gehen kann?
Es war ein bisschen, also ich hatte damals, ich glaube, ich bin mit 10 zu Preußen damals gekommen, also Preußen-Münster, habe dann da gespielt, hatte dann auch schon so mit 13, 14 so Angebote von Borussia Dortmund, Schalke 04. Das ist natürlich alles wunderschön gewesen. Aber ich habe dann auch mit meiner Familie entschieden, dass ich erstmal in Münster bleibe. Weil in Münster, ich konnte mit dem Fahrrad zum Training fahren. Ich habe so ein bisschen so die Nähe gehabt. Und wenn du halt so jung bist und dann schon bei Schalke oder bei Dortmund spielst, klar, ist natürlich was anderes. Du hast dann, also ist natürlich ein anderer Verein einfach. Aber du bist halt dann, wäre ich von der Schule abgeholt worden mit dem Bus zum Training, dann unterwegs oder irgendwie Hausaufgaben noch machen müssen, dann Training gehabt und dann abends wieder zurück, dann bist du halt den ganzen Tag unterwegs. Und deswegen bin ich dann erstmal da geblieben und dann kam so mit 16, war es dann so, dass nochmal dann viele oder einige Vereine ankamen. Ich mir das dann aber auch sehr gut überlegt habe und ich dann halt mit 17 ausgezogen bin oder mit 16. Ich glaube, ich bin gerade 17 geworden, ausgezogen nach Gladbach. Da war schon so das erste Mal, dass ich so dachte so, okay, also nach dem Motto, probieren wir es mal so ein bisschen vielleicht, wie es läuft. Dann waren die 2U19 Jahre ziemlich erfolgreich bei mir. Das eine wurde dann wegen Corona leider abgebrochen. Kam die 2. Mannschaft in Gladbach und da lief es auch ziemlich gut in der Regionalliga dann. Ich glaube, es war die Saison, da ist keiner abgestiegen. Da hatten wir, glaube ich, 40 Spiele in der Liga. Und ich glaube, wir hatten jede 2. Woche war englische Woche. Und ich habe bis auf halt einmal eine Gelbsperre, habe ich jedes Spiel gemacht.
Das ist aber gut für die Jungs, ne? Oder für junge Spieler, klar, die dann natürlich Oft spielen können.
Natürlich,
ne?
Es ist auch was ganz anderes. Also von der U19, da denkst du dir halt so, ja, so, da bist du Gladbach U19, da spielst du halt mittwochabends in der Regionalliga bei auswärts in Wegberg-Beek oder sonstiges. Und dann denkst du dir so, boah, ja gut, gewinnst du in Anführungsstrichen locker eigentlich, du bist die Gladbach. Aber dann merkst du halt sozusagen, was Herrenfußball eigentlich auch so ein bisschen so ausmacht. So diese Körperlichkeit, das ist halt auch das, wo viele dann, würde ich sagen, auch ein Problem mit haben, dass du halt auf einmal reicht es nicht mehr einfach nur groß zu sein in der U19 und jedes Kopfballduell zu gewinnen. Auf einmal stehen da dann irgendwelche so in Anführungszeichen richtige Männer, so 28, 30-Jährige, die dir halt so einen Bodycheck unten geben, wo du halt erstmal gefühlt dann 5 Meter wegfliegst. Und diese Umstellung da vom Jugendfußball in den Herrenfußball, die ist sehr, 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 sehr groß. Und da war die Regionalliga für mich, die hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, da, um da richtig auch viele Spiele da zu machen. Ich glaube, 39 waren es dann insgesamt.
39 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage.
Ja, genau.
Der Statistiker.
Der Statistiker. Also schnell jetzt gezaubert. Auch. das war auf jeden Fall enorm wichtig für mich, da viel Spielpraxis zu haben. Und kam der Schritt nach Kaiserslautern.
Ist echt interessant. Ne? Bei manchen ist die Entwicklung direkt, dass es klappt. Bei manchen, die gehen die Umwege. Aber das ist Fußball.
Ja,
man hört ja immer wieder von Leuten. Wer war das jetzt? Ich glaube, war das in Frankfurt? Oder wo war das, wo einer jetzt mit 27, doch Frankfurt, Europa League eingewechselt, glaube ich. Ja. Der aus der zweiten, dieser Influencer.
Nee, das ist in Hertha.
Hertha war das.
Das ist Nader El-Jindawi bei Hertha BSC.
Genau. Ja. Genau.
Der im DFB-Pokal mit 27 sein Profidebüt gegeben hat.
Ja, sensationell.
Gibt ja auch so einen Behrens jetzt bei Union. Der hat jetzt auch... Ja, auf einmal spielt er dann Nazio oder spielt er jetzt in der Champions League.
Den habe ich in Sandhausen gesehen Normalsturm. Also,
so, klar, natürlich, also,
ja, ist schon halt, guter, aber manchmal geht es halt dann
ja,
doch.
Gibt ja auch, oder was weiß ich, ein Jamie Vardy, der bei Leicester dann auf einmal durchgestartet ist damals. Der hat, glaube ich, mit 22 in irgendeiner 7. Liga oder so, hat er vorm Spiel und nach dem Spiel sich da ein Bierchen reingezogen und dann. Das ist Fußball. Es gibt halt verschiedene Wege, aber am Ende, wenn du es geschafft hast, in Anführungsstrichen da einmal so reinzukommen, dann bist du da drin.
Wir werden das mal beobachten, wohin der Weg für dich gehen wird. Vertrag haben wir ja gehört, ist geheim.
Kommandosache. Zu gegebener Zeit nochmal bei Thomas Hengen nachforschen.
Mach das mal.
Aber da kriegen wir ja genau die Antwort.
Kriegen wir dieselbe Antwort, ja.
Wir haben eine neue Aktion in unserem Podcast. Was heißt, so neu ist sie gar nicht mehr. Und die heißt...
Ja, das Betze-Freundebuch. 5 kurze Fragen und du beantwortest diese Fragen bitte so, als würdest du dich hier virtuell in unser Freundebuch eintragen. Und die erste Frage ist, mein Lieblingsessen?
Pizza.
Dazu passt auch eine Frage, die mich von einem gewissen Terence B. Punkt erreicht hat.
Nein.
Frag doch mal.
Warum nervt der immer so? Der soll in seinem eigenen Podcast seine Sachen machen, aber soll mich in Ruhe lassen.
Frag doch mal, ob es normal ist, bei Vapiano immer mit doppelten Nudeln zu bestellen.
Ja, was will er jetzt von mir?
Ja, er braucht doch die Kilo.
Klar, ich esse gerne, sagen wir mal so. Ich esse gerne und ich esse auch viel.
Aber Pizza schlägt trotzdem die Nudeln.
Pizza schlägt alles.
Okay, auch interessant. Meine Lieblingsmucke?
Ich habe bis vor einigen Jahren sehr viel im Deutschrap gehört, jetzt bin ich mehr so auf amerikanischen Hip-Hop umgestiegen.
Und wir haben auch hier schon gehört an der Stelle, dass du auch durchaus mal als DJ in der Kabine am Start bist. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. An Spieltagen bin ich Spieltags-DJ, nehme ich es mal so. Und in der Woche macht jeder ab und zu mal, Pucher macht es ab und zu, ich mach's ab und zu. Ich glaube, Aaron macht es auch ab und
zu. Gibt es da eher Applaus oder auch mal...
Es kommt drauf an, wie du fragst. Ne? Also da haben wir die ältere Gesellschaft, die geht da lieber manchmal raus.
Andi Luther hat bestimmt einen anderen Musikgeschmack, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, ja, nicht nur Andi, aber ich probiere es allen ein bisschen gerecht zu machen.
Sehr gut.
Was ist so die Top-Charts im Moment? Was ist so der Top-Banger aus der Kabine?
Ja, was ist der Top-Banger momentan? Gibt Leute, die hören da gerne Mallorca-Musik. Gibt Leute, die hören da mehr gerne Future, Lil Baby und Gunna.
Jetzt weiß ich auch, warum diese Serie anhält. Das wurde zu viel Mallorca-Musik wahrscheinlich in der Kopie.
Ja. Nee, Burner Boy ist gerade sehr weit oben bei uns.
Okay. Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Fußball, auf Fußball bezogen oder
generell? Ganz egal.
Cristiano Ronaldo.
Also die GOAT-Frage für dich ist Cristiano.
Messi ist der bessere Fußballer, aber Ronaldo ist für mich der Beste. Soll ich es erklären jetzt noch?
So, ja, gerne. Also ist von der Work Ethic her oder also
Ronaldo ist für mich ganz oben, einfach von seiner Art her, von seinem, so wenn ich ein Team hätte, ich würde Ronaldo nehmen, aber Messi ist einfach, kann man nicht anders sagen, auf der 10 von seiner Spielidee her, von allem möglichen her, ist er der beste Spieler der Welt.
Diese Superkraft hätte ich gerne.
Gedanken lesen.
Okay, zum Beispiel, wo der gegnerische Stürmer als nächstes hinläuft oder so.
Ja, nehmen wir es, machen wir so.
Fliegen übrigens immer noch Top-Antwort hier bei unserem Podcast.
Fliegen auch gut.
Ja.
Unsichtbar auch gut, wenn ich drüber nachdenke. Ich hätte nicht so schnell antworten sollen.
Du kannst dir das nochmal überlegen.
Ja, es ist alles je nachdem. Es
gehen ja auch mehrere Antworten.
Ja. Also ich glaube, eine Superkraft generell hätte, glaube ich, jeder gerne. Und auf dem Platz kann es auch nicht schaden. Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt.
Ui. Ich wäre auf jeden Fall immer noch Student, Langzeitstudent, ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich, ich bin sehr, ich nenne es jetzt mal faul. Schwierige Frage.
Mit
22 bin ich noch am Studieren.
Wollte ich gerade sagen, in dem Alter kann man ja ruhig noch Student sein, wenn ich an meinen denke.
Und wir haben ich freue mich, ich bin mal gespannt. Irgendwann frage ich mal bei dir zu Hause nach, ob da auch regelmäßig der Podcast gehört wird. Das war jetzt schon das zweite, dritte Mal, dass hier gestichelt wird im Hause Kerstold.
Nee, der Älteste, also der ist jetzt 26, der hört.
Sehr gut, jede Folge. Sehr gut. Aber wir haben im Vorgespräch schon erfahren, dass du Abitur hast. Das heißt, auf jeden Fall hast du schon mal eine gewisse Basis, um dann hinterher noch nach der Fußballkarriere was anderes zu machen.
So ist es, ja. Man kann es ja auch nebenbei machen, mache ich jetzt gerade nichts leider, aber die Basis hätte ich, ja.
Dann werden wir das natürlich weiterhin verfolgen.
Okay, wunderbar. Dann wünschen wir euch natürlich noch einen Dreier in Braunschweig. Ich glaube, der würde auch so ein bisschen das Weihnachtsfest auch bei den Fans ein bisschen günstiger,
ne? 2 Monate.
Wollte ich gerade sagen, günstiger gestalten. Und es droht ja sogar, wenn es denn nicht läuft, der Sprung da. Haken wir mal ab. Okay, dann wie gesagt, dir alles Gute.
Dankeschön.
Der Mannschaft alles Gute.
Dankeschön. Und mir bleibt noch zu sagen, nochmal vielen, vielen Dank an alle Betze-Fans für die zahlreichen Fragen wieder, egal ob über Insta, X oder auch über unseren Newsletter. Wer noch nicht angemeldet ist, schreibt gerne einfach eine Mail an sebastian.zobel@swr.de. Dann nehme ich euch gerne in den Newsletter mit auf. Ihr könnt mir auch bei Instagram folgen, @zobello. Auch da könnt ihr eure Fragen loswerden.
Und ich verweise natürlich nochmal auf unser FCK-Format im Bild. Dein FCK, das Ganze auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport, jeweils nach den Spielen. Auch da gerne mal wieder reinschalten.
Und natürlich weisen wir an der Stelle auch nochmal hin auf unsere Kollegen von der Sportschau und ihren Bundesliga-Update-Podcast.
Dann nochmal herzlichen Dank an Julia Niehus.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!